Guten Morgen. Schon fast gedacht, könnte sagen, sehr geehrte Damen und auch ein paar Herren. Aber es sind doch echt schon viele da, ist schön. Es war echt sehr spannend, eben nach Jettingen reinzufahren. Und ich habe gesagt, nein, wir fahren nicht außen rum. Wir fahren schon durch Jettingen durch. Wir wollen den Jungs noch ein bisschen was zeigen. Und einfach so, was man alles, oh, in dem, da haben wir geheiratet, da haben wir gewohnt, haben den Kids dann erzählt, der Benzo. Ich werd verrückt. Ja, es ist schon cool, und dann hier zu sein und zu sehen, wie Gottes Reich hier weitergeht. Sehr ermutigend, euch beten zu hören. Das ist einfach sehr schön. Freut mich, da zu sein. Und ich habe euch ein Thema mitgebracht, was ich in den letzten Wochen und Monaten ganz neu entdeckt habe oder eigentlich zum ersten Mal entdeckt habe. Und zwar geht es um Fragen. Ich mag mittlerweile sogar Talkshows. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jeder hat ja vielleicht so seine Lieblings-Talkshow, wenn er welche schaut, ob Lanz oder Maischberger, ne? Je nachdem, wen man da sympathischer findet. Talkshows können nervig sein, ne? Das wissen wir auch. Nachrichten sind einfach, ne? Da bekommt man, hat eine Person, die erzählt hat irgendwas, werden ein paar Bilder gezeigt, da bekommt man Fakten, ja, hoffentlich zumindest, bekommt man Fakten. In Talkshows bekommt man aber Fragen. Und irgendwie ist das cool, weil man hat ja viele Fragen, wenn man irgendwelche Nachrichten hört. Ja, da wird dann vorgelesen, das und das passiert gerade in der Ukraine. Und man denkt sich, ja, was bedeutet das jetzt eigentlich? Warum ist das eigentlich so? Gibt es irgendwie Hoffnung? Gibt es eine Lösung? Wie schaut das aus? Und man hofft einfach, dass da Leute sitzen, die Ahnung haben und die einem auch die Fragen, die man selber hat, dann beantworten können. Fragen bringen unser Denken einfach in Schwung und führen zu Diskussionen. Und es tut einfach gut, wenn da jemand sitzt und nachfragt. Und Leute Rede und Antwort stehen müssen. Und Fragen sind was Tolles, was wir auch im Alltag häufig tun. Es kann aber auch sehr unangenehm werden, wenn jemand Fragen stellt. Oder vielleicht sogar gefährlich. Kommt halt auf die Frage an. Wir stellen ja im Alltag viele Fragen, auch aus unterschiedlichen Gründen. Darum, jemanden besser kennenzulernen. Ja, wenn jemand zum ersten Mal da ist, erstmal, wie heißt du, wo kommst du her und so weiter. Oder vielleicht dann, wenn man jemanden besser kennt, na, wie läuft's mit deinem Date und wie läuft's damit und, ne? Wir bezahlen sogar Therapeuten dafür, dass die uns Fragen stellen, damit wir uns selber besser kennenlernen. Ja? Wir stellen Fragen, weil wir was nicht verstanden haben oder was wissen wollen. Oder der Peter stellt Fragen, um das Wissen von seinen Schülern zu prüfen. Ärzte stellen Fragen, um Diagnosen finden zu können. Die Frage ist, warum stellen wir Fragen? Es hat eigentlich immer eine Motivation. Anschalten. Es steckt eigentlich immer eine Motivation dahinter und eine Intention oder eine Absicht mit einer Frage. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber ich sage euch, was ich damit meine. Wir haben eine Motivation, also ein inneres Anliegen, dass wir überhaupt Fragen stellen. Ja? Bei einem guten Freund oder bei einer guten Freundin ist die Motivation hoffentlich eine liebevolle Freundschaft mit der Person. Ja? Wie geht es dir? Weil wir wirklich wissen wollen, wie es dem anderen geht. Wenn uns jemand egal ist oder wir bitter sind und den beim Real sehen, werden wir nicht fragen, und wie geht's den Kindern, sondern man sagt vielleicht noch, und dann geht man weiter. Wenn man nicht motiviert ist, die andere Person wirklich kennenzulernen, wirklich zu wissen, wie es ihr geht, werden wir nicht das Gespräch suchen und gar nicht Fragen stellen, weil das führt ja dann zu einem längeren Austausch. Also, dass wir überhaupt Fragen stellen, hat was mit unserer Motivation zu tun. Und was wir fragen, hängt dann von unserer Absicht ab. Was wollen wir von dem anderen? Wollen wir ihn fragen, ob wir ihm helfen können oder was auch immer? Ja? Also wir fragen in Freundschaften dann hoffentlich aus Liebe, um dem anderen zuzuhören, um dem anderen vielleicht zu helfen, wenn er Hilfe braucht. Wir Menschen haben viele Fragen aneinander, aber wir haben auch immer wieder Fragen, die wir mal gerne Gott stellen würden. Und ich weiß nicht, ob du überhaupt an Gott glaubst, aber ich glaube, selbst wenn du sagst, naja, ich weiß nicht, ob es Gott gibt, wenn du wüsstest, dass es ihn gibt, hättest du bestimmt auch ein paar Fragen, die du ihm stellen würdest. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und das kennen wir, ja, viele Fragen, die wir an Gott stellen, warum, wieso, weshalb, ich verstehe das nicht und so weiter. Aber was mir aufgefallen ist, Gott hat ziemlich viele Fragen an uns. Und das ist mir lange nicht aufgefallen. Ich arbeite für eine Bibelsoftware und da kann man unglaublich viele tolle Sachen suchen und ich muss immer irgendwelche tollen Beispiele finden, wo ich das den Leuten zeige, was das alles kann. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schau mal, wo Gott in der Bibel Fragen stellt. Also wo spricht Gott oder Jesus und wo ist der Satz eine Frage? Ja, das ist alles so markiert und eingetragen. Und siehe da, Gott hat ganz viele Fragen. Vor allem, wenn man dann in die Evangelien geht, sind überall Suchergebnisse. Es wird dann so gelb markiert. Ständig stellt Jesus seinen Jüngern oder irgendwelchen Leuten Fragen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum Gott eigentlich Fragen stellt. Wir schauen uns einfach mal ein paar von diesen Fragen an und werden sehr viel über uns selbst lernen, auch wie wir Beziehungen miteinander gestalten können, dadurch, dass wir lernen, gute Fragen zu stellen. Aber wir werden auch sehr viel über Gott lernen können, wie er Beziehungen mit uns lebt und wie wir Beziehungen mit Gott vertiefen können. Denn auch Gott hat eine Motivation, wenn er uns Menschen Fragen stellt. Und er hat eine Absicht. Es ist logisch, Gott will nicht mehr Wissen aneignen. Ja? Er weiß alles. Das ist nicht der Grund, warum er Fragen stellt. Und wenn wir jetzt diese Fragen Gottes anschauen, dann lasst uns immer diese beiden Aspekte im Hinterkopf behalten. Was ist die Motivation Gottes, wenn er uns Fragen stellt? Und was will er? Was ist seine Intention? Was ist seine Absicht? Erste Frage an euch. Was ist die erste Frage der Bibel? Lauter bitte. Adam, wo bist du? Es ist korrekt, das ist Gottes erste Frage, aber davor gibt es eine andere Frage, die kommt nicht von Gott. Soll Gott etwa gesagt haben? Die erste Frage der Bibel kommt kurz nach der Schöpfung. Gott hat die Welt nicht nur einfach mal gemacht, sondern hat sie richtig schön gemacht und den Menschen geschenkt, zum Genießen, alles drum und dran. Die Welt kommt mit Premium-Ausstattung und mit dem expliziten Gebot. Gott brachte den Menschen in den Garten, damit er diesen bearbeite und beschütze. Und er wies ihn an, ne, Gebot, von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen. Das erste Gebot, ne? Genieß es. Nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Gut, klare Ansage, wissen wir ja Bescheid. Wir genießen das, was Gott uns geschenkt hat. Dann verbringen sie viel Zeit damit, den Garten zu bebauen, noch ohne Disteln und Dornen. Genießen Intimität miteinander. Gott kommt sogar in den Garten und geht mit ihnen spazieren, wie auch immer das genau ausgesehen hat, aber es muss schön gewesen sein. Und dann kommt die erste Frage der Weltgeschichte. Die Schlange war listiger als all die Tiere, die Gott gemacht hatte. Motivation, was steckt in ihr drin? Warum fragt sie aus List? Und sie fragt die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? So, jetzt hätte Eva sich diese zwei Fragen stellen müssen. Was ist die Motivation und was ist die Absicht dieser Schlange? Ne? Man könnte ja denken, okay, die Schlange, die war vielleicht gerade irgendwie in ein paar Büschen versteckt, als Gott mit Adam erklärt hat, was er wollte. Und dann hat sie gehört, irgendwie, Gott hat irgendwie gesagt, nicht von Bäumen essen. Und dann kommt die Schlange und will einfach informativ von Eva wissen, du, ich habe da ein paar Gerüchte gehört, was ist es denn jetzt eigentlich? Was hat Gott denn jetzt genau gesagt? Die Absicht der Schlange war nicht, eine Frage zu stellen, sondern Gott in Frage zu stellen. Sie wollte die Menschen verunsichern. Und vor Gericht würde jetzt der Anwalt aufstehen und wird sagen, Einspruch, das ist eine Suggestivfrage. Suggestivfrage bedeutet einfach, in der Frage liegt schon eine Absicht, man will den anderen manipulieren. Und der Adam hätte das ja machen können. Nee, Eva, das ist eine Suggestivfrage, lass mal lieber. Er stand tatsächlich dabei, aber hat nichts gesagt. Und der Plan der Schlange geht auf. Eva ist verwirrt. Sie antwortet dann, ja, wir dürfen eigentlich schon von Bäumen essen, aber da dürfen wir noch nicht mal anfassen. Moment, hat er das eigentlich gesagt? Und jetzt ist sie total verwirrt. Und dann kommt die Schlange, bringt ihre Lügen rein und so weiter. Eva isst, Adam macht mit. Und alles fing mit so einer irgendwie harmlosen Frage an, die aber mit einer schrecklichen Motivation und hinterhältigen Absicht gestellt war. Also was ist die Motivation, was ist die Intention? Zerstören, verwirren. Und was macht jetzt Gott? Gott kommt immer wieder in den Garten und er weiß es ja eh schon. Und die erste Möglichkeit wäre, dass Gott jetzt kommt und sie ausschimpft. Das steht in Vers 7, Kapitel 3. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deswegen machen sie sich Lendenschürze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Gott durch den Garten gehen. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Jetzt fängt das Versteckspiel an. Jetzt haben die Menschen Geheimnisse. Und die Frage ist jetzt, wie würdet ihr als Eltern, als Großeltern, als Freunde reagieren, wenn das eure Kinder wären? Ausschimpfen. Wir hatten das tatsächlich mal vor 2-3 Jahren oder sowas. Da haben wir die Betten gemacht und was haben wir gefunden? 5, 6, 7 kleine Gummibärchenpackungen leer in den Ritzen da. Also die Jungs hatten von der verbotenen Haribo-Frucht gegessen, sie haben gestohlen und haben dann ihre Sünde versteckt, uns hintergangen, uns belogen, was auch immer. Und die erste Möglichkeit wäre jetzt hinzugehen und zu sagen, das geht gar nicht, ihr habt gestohlen, sowas kommt nie wieder vor, sonst gibt es eine richtige Strafe und jetzt gibt es sowieso schon eine Strafe und ihr dürft jetzt eine Woche lang keinen Film gucken, boom, Tür zugeknallt. Ist nicht unrealistisch und kommt bei uns auch leider manchmal vor. Und das war damals auch mein erster Impuls und Gott hat mir da echt Gnade geschenkt, weil Ausschimpfen führt nicht dazu, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Die Beziehung war sowieso schon dadurch, dass sie was Verbotenes gemacht haben und Geheimnisse hatten, war die Beziehung sowieso schon auf Distanz und das hat jetzt alles nur noch schlimmer gemacht. Wir nähern uns nicht und die Jungs hätten auch keine Chance gehabt, ihre Schuld einzugestehen. Vielleicht hatten sie das eh schon ein schlechtes Gewissen und haben nur darauf gewartet, dass sie endlich sagen können, oh ja, es tut mir leid, ihr wollten. Das kommt auch vor. Was macht Gott? Schimpft er sie aus? Nein. Er kommt zu ihnen in den Garten, auch bleibt nicht im Himmel und fragt dann von da, sondern er kommt tatsächlich wieder runter zu ihnen in den Garten und stellt diese berühmte Frage, die wir eben schon gehört haben. Wo bist du? Es steht hier nicht drin, oder man weiß es nicht, wie er diese Frage stellt. Ja, das kann man ja, sag mal, wo bist du eigentlich? Oder, wo bist du denn jetzt? Oder, wo bist du denn? Ich weiß es nicht. Aber alleine, dass er fragt, dass er zu ihm kommt, zeigt eine tiefe Motivation, nämlich, dass er Beziehung sucht. Gott schimpft nicht aus und knallt die Tür zu. Er kommt zu ihnen hin, stellt eine Frage, weil er die Beziehung sucht. Er sucht das Gespräch und er gibt beiden eine Chance, ihre Schuld zuzugeben, sogar mehrere Chancen. Er stellt 3 Fragen an Adam. Er fragt, wo bist du? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist und hast du von der verbotenen Frucht gegessen? Und dann Eva noch, was hast du getan? Er sucht das Gespräch mit den Menschen. Und interessant ist, den Menschen stellt er Fragen und der Schlange nicht. Die schimpft er nur aus. Sie bekommt direkt den Fluch, direkt die Ankündigung, dass er eines Tages ihren Kopf zertreten wird. Das ist hart. Kein Gespräch. Die Schlange wird einfach ausgeschimpft. Aber Adam und Eva stellt er Fragen und sucht das Gespräch. Und das tut Gott immer und immer wieder in der Bibel. Manchmal mit Fragen, manchmal nutzt er auch andere Arten. Er erzählt Gleichnisse, Geschichten, schickt Propheten, die Leute konfrontieren mit der Schuld. Aber sein Ziel ist immer, dass die Leute, dass die Menschen die Chance haben zu reagieren und zurück in die Beziehung zu kommen. Und das macht er heute auch noch. Ich meine, deswegen schreibt er diese ganzen Geschichten auf, damit wir sagen, Was würde ich denn antworten? Wo bist du? Und Gott fragt ja irgendwie damit, warum kommst du nicht zu mir? Wir haben uns doch eigentlich immer dort getroffen, um spazieren zu gehen. Wo bist du? Warum bist du nicht bei mir? Warum kommst du nicht zu mir? Er fragt nicht als erstes, was hast du getan? Er fragt, wo bist du? Warum hast du dich distanziert? Und Adam antwortet, aber antwortet nicht. Typische Politiker-Antwort, ne? Wo bist du? Ich habe Angst. Deswegen habe ich mich versteckt. Aber Adam, das war nicht die Frage. Gott hat nicht gefragt, wie fühlst du dich gerade? Er hat gefragt, wo bist du? Warum bist du nicht bei mir? Das ist eine oberflächliche Antwort, die Adam gibt. Aber vielleicht können wir daraus lernen und nicht so oberflächlich antworten. Vielleicht fragt Gott dich auch, warum bist du gerade auf Distanz? Warum versteckst du dich? Warum versteckst du dich vielleicht hinter deiner vielen Arbeit, hinter deinem Dienst, vielleicht sogar in der Gemeinde? Damit Gott gar keine Zeit hat oder Menschen gar nicht drüber nachdenken, dir Fragen zu stellen, die vielleicht unangenehm sind. Hast du wirklich keine Zeit, um mehr Verantwortung, geistliche Verantwortung zu übernehmen, oder schämst du dich einfach nur für Dinge, die in deinem Leben nicht laufen und du denkst, nee, so kann ich eigentlich keine Verantwortung übernehmen? Vielleicht hat auch jemand empfohlen, hey, ich glaube, in deiner Situation wäre es gut, zum Seelsorger zu gehen, zu einer Seelsorgerin. Aber du hast keine Zeit, aber eigentlich versteckst du dich. Du hast Angst davor, dass dir jemand eben diese tieferen Fragen stellt. Und nächste Woche fangen Daniel und ich so ein dreiwöchiges E-Coaching an und ich bin echt froh, dass es uns gut geht. Aber trotzdem, irgendwie, wenn man denkt, na, was kommen da vielleicht für Fragen, dann könnte es doch wieder unangenehm werden, ja? Sich hinterfragen zu lassen. Adam gibt oberflächliche Antworten. Aber spätestens jetzt tickt Gott aus. Oder Adam, jetzt sag endlich, was Sache ist, das habe ich nicht gefragt, ja? Aber da ist Lanz nerviger als Gott. Der Lanz fragt immer, na, das war nicht meine Frage, beantworten Sie bitte nochmal. Nee, wie macht immer. Und Gott fragt weiter, fragt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Das war ja das, was Adam gesagt hat. Hast du von der verbotenen Frucht gegessen? Und Adam antwortet und leider wieder nicht direkt. Auch die zweite Chance verpasst er. Ein einfaches Ja habe ich wäre da nicht schlecht gewesen. Aber er schafft es, gleichzeitig Gott und der Frau einen Vorwurf zu machen mit nur einem Satz. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Aber nicht ja, habe ich. Listige Antwort und er nutzt die Chance zur Umkehr leider nicht. Und bei Eva macht Gott genau das Gleiche und er fragt, hast du? Und sie sagt, die Schlange war es. Beide verpassen die Chance zu sagen, ja, ich war es, ich habe gegessen. Und dann spricht Gott den Fluch aus, unter dem wir auch noch leiden. Die Beziehung ist gestört, man könnte vielleicht sagen sogar zerstört, und sie werden aus dem Paradies ausgeschlossen, da, wo sie sonst mit Gott spazieren gehen durften. Aber ist es nicht beeindruckend, wie geduldig Gott hier ist? Adam und Eva zerstören gerade die komplette Welt, lösen eine Lawine von Sünden aus, wo Gott sogar schon weiß, dass eines Tages sein Sohn unter dieser Lawine sterben muss. Und Gott kommt in den Garten, ruft sie zu sich, fragt sie und lädt sie ein zur Umkehr und zum Gespräch. Was für ein Gott. Und Paulus sagt es später mal in Römer 2, verachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld? Begreifst du denn nicht, dass er dich mit seiner Güte zur Umkehr bringen will? Gott ist da so geduldig und er fragt. Und Paulus sagt, das ist die Chance zur Umkehr. Wenn Gott so mit uns umgeht, runterkommt und geduldig Fragen stellt, was würde das bedeuten, wenn wir so miteinander umgehen würden? Wenn wir Gott so erleben, wäre es nicht toll, wenn die Menschen um uns herum uns so erleben. Denken wir zurück an die Gummibärchentüten unserer Jungs. Es ist natürlich jetzt keine Option, auch aus göttlicher Sicht nicht, zu sagen, ach komm, wir schmeißen die Tüten einfach in Müll und Schwamm drüber. Gott ist kein Gott, der einfach unsere Sünde so in Müll schmeißt. Das kann er auch nicht. Er kann und will Sünde nicht tolerieren. Er wirft es nicht einfach so in den Müll. Aber was wäre ein göttlicher Weg mit den Gummibärchen? Auf Augenhöhe gehen und Fragen stellen. Es könnte so aussehen, zu sagen, hey, wir haben gerade eure Betten gemacht und wir haben da was gefunden. Was könnte das denn sein? Offene Frage. Oder dann auch, was Gott gemacht hat hier. Was habt ihr gemacht? Die Chance zu geben, dass jemand sagt, ich habe und dann sagt, das habe ich getan. Selbst zu formulieren, lernen es beim Namen zu nennen, nicht drumherum zu reden. Vielleicht, wenn man merkt, da ist Offenheit da, warum habt ihr das gemacht? Und vielleicht auch mal die Frage zu stellen, kam mir erst komisch vor, aber was denkt ihr, welche Konsequenzen euch helfen, dass ihr was daraus lernt? Kam mir erstmal komisch vor der Gedanke, aber das macht Gott tatsächlich mal bei David. Als David sündigt, der diese Volkszählung macht, kommt Gott zu David und sagt, ich gebe dir drei Optionen, du darfst dir aussuchen, welche Strafe du haben willst. Und ich finde das eine sehr spannende Frage. Aber merkt ihr, was das für einen Unterschied macht? Wir sind die Gummibärchendiebe. Und noch viel Schlimmeres als das. Und Gott knallt nicht die Türen zu, schreit uns an und verdonnert uns zu irgendeiner willkürlichen Strafe, einfach weil er gerade jetzt schlecht gelaunt ist. Gott kann auch sehr, sehr hart werden und Gott straft auch. Gott gibt Konsequenzen. Aber das tut er erst, wenn wir uns zu lange die Ohren zu halten und unsere Herzen zu halten. Dann wird er schmerzhaft uns auch auf sich aufmerksam machen. Gottes Motivation für uns Menschen ist immer noch seine Liebe, dass er auf uns runterkommt und uns Fragen stellt. Heilige Liebe, aber es ist Liebe. Wo bist du? Warum bist du nicht bei mir? Warum versteckst du dich? Und gibt es vielleicht was Konkretes, wo du sagen musst, ja, da habe ich das und das getan, ich möchte es beim Namen nennen. Dann steh zu deinem Versagen, gib es an Gott ab. Und er wartet ja nur drauf, dass wir zu ihm zurückkommen. Die nächste Frage geht an einen der Kinder von Adam und Eva, nämlich an den Kain. Der ist so eifersüchtig auf seinen Bruder, und zwar so eifersüchtig, dass er so wütend wird, dass man es ihm sogar schon ansieht. Kapitel 4 steht, da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Und Jahwe fragte ihn, bevor irgendwas etwas tut. Warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn? Dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Ist es nicht schön, dass Gott jetzt nicht nur nach der Sünde fragt, sondern schon vorher? Er gibt schon vorher eine Chance, rauszukommen. Nutze die Chance, leider nicht. Sorry, die Verse habe ich nicht dabei. Doch Kain sprach seinen Bruder an, und als sie auf dem Feld waren, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Da sagte Gott zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und der entgegnete, ich weiß es nicht, bin ich der Hüter meines Bruders? Und Gott sprach, was hast du getan, erwiderte Gott, hörst du nicht das Blut deines Bruders aus dem Ackerboden zu mir schreien? Und Kain macht genau das Gleiche, oberflächliche Antwort geben. Er nutzt Gottes Chance nicht, die er mit der Frage eröffnet. Nicht die Frage, als Gott noch fragt, als die Sünde noch in ihm schlummert, und nicht die Frage, nachdem der Abel tot auf dem Feld liegt. Gott deckt Kains Herz auf, als die Wut noch in ihm schlummerte, als sie noch nicht ausgebrochen war, bevor der Vulkan ausbrach. Und Gott macht das heute auch noch. Was ist es vielleicht in deinem Herzen, was schlummert, was noch nicht rausgekommen ist, aber Gedanken, mit denen du spielst? Irgendwas, was in dir brodelt, Bitterkeit, Lust, Frust, vielleicht Zweifel, die du nicht ausgesprochen hast. Und Gott fragt dich, bevor der Vulkan ausbricht, warum bist du so neidisch, bitter, isoliert, gierig, enttäuscht, was auch immer? Was brodelt in dir? Hast du Gutes im Sinn? Neulich erzählte eine Gemeinde, dass sie ein Ehepaar ausschließen mussten, weil sie sich geschieden haben und dann, bevor sie überhaupt geschieden waren, schon mit anderen Partnern zusammengelebt haben. Und unglaublich komplexe Themen, die ich jetzt gar nicht vertiefen will. Aber mir kam damals die Frage, hat die Gemeinde vorher schon nachgefragt, bevor es dann der Vulkan ausgebrochen ist? Gott hat diese Anzeichen bei Kain gesehen, und da könnte man natürlich sagen, ah, der Kain ist wütend, ah, das ist so verständlich, jeder ist mal wütend, ach, das wird schon. Und man könnte sagen, ja, die haben halt eine Ehekrise, das hat jeder mal, da muss man jetzt auch nicht gleich irgendwie ein großes Ding draus machen. Aber Gott hat gesehen, da bahnt sich was an. Mein Gott kann auch noch ins Herz schauen, aber es steht ja sogar, dass man es am Gesicht gesehen hat. Gott wartet nicht darauf, dass der Vulkan ausbricht. Vielleicht ist es auch an der Zeit. Vielleicht kennst du jemanden, wo du merkst, da brodelt irgendwas. Es ist eine heilige Liebe zu sagen, vielleicht spreche ich es an, bevor da der Vulkan ausbricht und bevor die Sünde wirklich rauskommt und zur Tat wird. Das sind nur zwei Geschichten, in denen Gott unglaublich wichtige Fragen stellt. Schaut, lest mal die Bibel, wenn ihr die Bibel lest, schaut mal, wo Gott das noch tut. Ihr findet es bei Abraham, Jakob, Mose, Jesaja, Hiob, sogar Jona endet mit einer Frage. Das ganze Buch endet mit einer Frage. In wichtigen Momenten des Lebens hat Gott ihnen Fragen gestellt. Und diese Fragen haben ihr Leben verändert. Kommen wir aber noch zu Jesus, dem Meister aller Fragensteller. Er hat unglaublich viele Fragen gestellt, hat immer wieder zum Gespräch eingeladen, ob das seine Jünger waren, ob sie Pharisäer waren, ob es Leute waren, die einfach irgendeine Frage hatten, ob es Kranke waren, die zu ihm kamen und jetzt gefragt hat: Was soll ich für dich tun? Was? Das ist doch eigentlich offensichtlich. Es gibt berühmte Einzeiler, ja. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert und unheilbaren Schaden an seiner Seele nimmt? Weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Merkt ihr, das fordert heraus. So eine Aussage, so, ja, du bemerkst auch den Splitter immer bei dem, gell? Er sagt, ja, stimmt, das geht mir auch oft so. Und eine Frage finde ich ziemlich krass und herausfordernd. Da kommt Jesus mit seinen Jüngern in einen lebensgefährlichen Sturm und seine Jünger wecken ihn mit der Frage: Ist es dir egal, dass wir umkommen? Jesus wacht auf, steht auf, herrscht den Sturm an und sagte zum See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Also ich meine, die Antwort ist eigentlich offensichtlich, oder? Also Sturm, Lebensgefahr, Tod. Er fragt: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch immer keinen Glauben? Da wurden sie erst recht von Furcht gepackt und flüsterten zueinander: Wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Und die Jünger fragen sich dann so: Wer ist das eigentlich hier, der mit uns im Boot sitzt? Und diese Geschichte war ziemlich am Anfang, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Und dann sind sie ja drei Jahre mit Jesus unterwegs. Und dann stellt Jesus nochmal Fragen. Er zog mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer von Caesarea und Philippi und unterwegs fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Und sie antworten: Einige halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia und wieder andere für einen der alten Propheten. Also cool, Meinungsumfrage, kann man sachlich beantworten. Ja. Und dann wird Jesus persönlich und er fragt: Und ihr? Für wen haltet ihr mich? Und sie hatten das ja noch im Boot gefragt, so: Wer ist das eigentlich? Und jetzt haben sie Jesus besser kennengelernt und sagen, der Petrus sagt: Du bist der Messias. Und Matthäus berichtet sogar noch, dass Jesus ihm ein Kompliment macht und sagt: Wie glücklich bist du, Simon, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Eine Frage, die Gott dir stellt, vielleicht wenn du auch erstmal noch nicht so viel mit Gott, Jesus und so zu tun hast, aber ist: Wer denkst du, dass Jesus ist? Er ist eine ziemlich wichtige Person der Weltgeschichte. Und Gott fragt dich, Jesus fragt dich persönlich: was denkst du eigentlich, wer Jesus ist? Falls du nur eine allgemeine Antwort hast, naja, der eine sagt es, der andere sagt jenes, man weiß es nicht so genau, dann lass dich von Jesus fragen: Was glaubst du denn? Und wenn du noch keine Antwort hast, mach dich auf die Suche. Das waren jetzt einige Fragen, die Gott stellt. Es gibt noch viel, viel mehr. Und ich hoffe, ihr entdeckt weiter, wenn ihr Bibel lest, entdeckt weiter Fragen, die Gott stellt und überlegt dabei: Was ist Gottes Motivation? Warum fragt er das? Und was will er bei mir im Leben mit dieser Frage erreichen? Um es nochmal konkret zusammenzufassen, auch was es für unsere Beziehung bedeutet. Ich habe ja diese zwei Beispiele eben schon genannt mit der Gummibärchentüte und auch mit dem Fall von der Scheidung, wo die ausgeschlossen werden mussten. Aber um es noch ein bisschen allgemeiner zu formulieren: Wenn du deine Beziehung zu anderen Menschen vertiefen möchtest, dann lerne, gute Fragen zu stellen. Gute Fragen bedeutet, aus einer ehrlichen Motivation und eine gute Frage, die wirklich hilft. Und das kann ganz simpel sein. Ja? Ich meine, wir kennen diese Smalltalk-Fragen, so: Geht's dir gut? Ja, na, mittel, weiß nicht. Aber wir können lernen, wenn wir ein echtes Interesse am anderen haben, tiefere Fragen zu stellen. Vielleicht nicht zu sagen, und wie war die Woche, sondern einer unserer Pastoren hat gesagt, frag doch mal lieber, was war dein Highlight in der letzten Woche? Und dann erzählt jemand, ja, ich war da hier klettern, was weiß ich. Und dann kann man mal nachfragen, so, hast du Bilder gemacht, hast du Bilder dabei? Und ihr seid gleich viel mehr im Leben von dem anderen drin, als einfach nur zu fragen, und wie war die Woche? Ah ja, gut. Wie geht's dir? Auch so eine typische Frage. Wie geht's dir mit Jesus? Wie geht's dir mit deinem neuen Chef? Wie geht's dir in deiner Ehe? Wie geht's dir als Single? Das ist natürlich keine Frage, die man hinterher nach dem Gottesdienst stellt, wenn man 2 Minuten Zeit hat. Aber es sind Fragen, die die Beziehung zum anderen vertiefen. Wenn wir echtes Interesse haben, wenn das unsere Motivation ist, den anderen zu lieben, dann können wir mit guten Fragen das mehr erreichen. Wie geht's dir? Vielleicht auch mal konkret zu fragen mit all dem Chaos in der Ukraine. Wovor hast du gerade Angst? Was hilft dir denn eigentlich dabei, mit dieser Angst umzugehen, voneinander zu lernen? Oder auch ganz konkrete Dinge zu fragen. Das habe ich hier in Jettingen echt oft erlebt, dass Leute, wenn ich vor 3 Wochen erzählt habe, ja, das und das steht an, sind nach 3 Wochen zu mir gekommen und gesagt, und wie war das mit dem und dem? Mega beeindruckend. Viele machen das auch dann, wenn sie zu Hause dafür beten, dann erinnert man sich immer wieder dran. Ja, wie war denn jetzt das Gespräch mit Heike? Entschuldigung, wenn du Heike heißt. Weil du hast halt vor 2 Wochen erzählt bekommen, dass das Gespräch ansteht und das halt irgendwie schwierig war. Oder auch ganz konkrete Fragen zu stellen, um Beziehungen zu vertiefen, auch wenn euch ein Thema vielleicht erstmal nicht interessiert. Ja, ihr Frauen vielleicht, eure Männer fahren oft mit dem Motorrad unterwegs und ihr fragt, und wie war's? So, nee, hey, was war eigentlich deine Lieblingsstrecke, die du im letzten Jahr gefahren bist? Konkretere Fragen zu stellen. Oder wenn jemand Tennis liebt oder Formel 1, dann beschäftigt euch doch mal kurz mit dem Thema und stellt konkretere Fragen. Was fasziniert dich dran? Oder ganz simple Sachen. Kennt ihr die Kuscheltiernamen von euren Kindern, von euren Enkeln? Und fragt, und wie geht's dem kleinen Rocky heute? Anstatt dann zu fragen, und wie war Schule? Oder kennt ihr die Lieblingsplaylist eurer Teens von Spotify? Ja. Oder auch ein ganz wichtiger Punkt, fragt andere um Rat oder Hilfe. Das ehrt den anderen. Ich weiß, man macht das alles gern alleine, aber alles alleine zu machen, isoliert. Fragt um Hilfe und fragt um Rat. Wer andere liebt und respektiert, der macht es. Der andere kann ja immer noch Nein sagen oder er muss es halt lernen, Nein zu sagen. Also wenn du deine Beziehung zu anderen Menschen vertiefen möchtest, dann lerne gute Fragen zu stellen und antworte dann auch, wenn jemand ehrlich gemeinte Fragen stellt. Du musst nicht auf jede Frage antworten, vor allem wenn man merkt, oh, das ist irgendwie Fangfrage oder so. Aber wenn jemand ehrlich Interesse hat, dann antworte auch ehrlich. Und das Gleiche gilt für deine Beziehung mit Gott. Wenn du deine Beziehung mit Gott vertiefen möchtest, dann lass Gottes Fragen in deinem Leben zu. Und das kann unangenehm sein, weil Gott stößt in unserem Leben immer wieder Themen an und bringt sie in unser Bewusstsein. Und wir erwarten ja oft, dass wir die Fragen stellen dürfen und Gott uns bitte eine Antwort geben sollte. Wir erwarten, was über ihn zu lernen, wenn wir Bibel lesen. Oder wir erwarten dann, ihm zu begegnen, was auch immer wir dann genau erwarten, wie sich das anfühlen muss und wie das sein muss. Aber wir erwarten nicht unbedingt, dass Gott uns Fragen stellt. Macht er aber gerne, haben wir heute gelernt. Und mir ging es so, dass ich gedacht habe, es hat Gott schon öfters gemacht. Ich weiß nicht, was gerade aktuell vielleicht Gottes Frage ist, aber Gott hat schon öfters Fragen gestellt und Themen in meinem Leben aufgebracht in der Vergangenheit. Erinnere dich mal daran. Was war das in deinem Leben? Wie hast du damals darauf reagiert? Was hast du damals getan, geändert? Und wie sieht es denn heute aus in diesem Bereich? Ist die Veränderung geblieben oder sagt Gott, hey, weißt du noch, damals hatten wir das Thema schon mal angesprochen, bist du zurück im alten Muster oder geht's noch gut vorwärts? Vielleicht ist es Zeit, genau das gleiche Thema wieder neu anzupacken. Vielleicht gibt es aber tatsächlich was, wo du denkst, ja, wenn Gott heute Abend bei mir zum Abendessen vorbeikäme, ich wüsste ziemlich genau, er würde mich fragen, wo bist du eigentlich gerade? Ist es nicht Zeit, aus deinem Versteck rauszukommen? Oder dass er dich fragt, hey, was hast du getan? Und du weißt, ja, dieses eine Ding müsste ich jetzt beim Namen nennen. Oder wie bei Kain, gibt es da irgendwas, was in dir schlummert, wo du denkst, also wenn ich jetzt nicht besonders aufpasse, dann kommt es bald raus und das geht nicht gut aus. Was ist in deinem Herzen, was da schlummert? Oder wie bei Jesus, der fragt, warum bist du so ängstlich? Hast du vergessen, wer mit dir im Boot sitzt? Oder vielleicht fragt dich auch Gott ganz konkret, hey, was denkst du eigentlich, wer ich bin? Ganz ernst gemeint, was denkst du eigentlich, wer Jesus ist? Kennst du mich? Verstehst du, wer ich bin? Und ich hoffe, ihr merkt, wenn Gott diese Fragen stellt, tut er das nicht, um uns aufs Glatteis zu führen oder uns anzumeckern oder grundlos bloßzustellen. Seine Motivation ist Liebe, die kommt und die Beziehung sucht. Und es gibt eine Frage, die Jesus gestellt hat, die das wie keine andere Frage deutlich macht, was seine Motivation und seine Absicht ist. Es ist eine Frage, die Jesus nicht uns gestellt hat, sondern seinem eigenen Vater, und er keine Antwort bekommen hat. Gott ist nochmal zu uns runtergekommen in Jesus, in unsere Welt, in der wir Menschen uns mit unseren Geheimnissen voreinander und vor allem auch vor Gott verstecken. Er ist nochmal runtergekommen und mit uns Menschen spazieren gegangen auf dieser Welt. Und Jesus hat den Menschen viele Fragen gestellt, aber dann hat er eine Frage an den Vater gestellt am Kreuz. Da schrie Jesus laut auf und rief, Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? An diesem Tag schrie Jesus diese Frage in den Himmel und erhielt keine Antwort vom Vater. Er wurde zur Antwort für uns. Warum wurde Jesus verlassen? Damit Gott uns nicht verlassen muss. Gott versteckt sich vor Jesus, damit wir uns nicht mehr verstecken müssen wie Adam und Eva. Gott verflucht Jesus, damit der Fluch, der Adam und Eva getroffen hat, nicht mehr uns treffen muss. Und Gott schließt Jesus aus der Beziehung mit ihm aus, damit wir eingeladen sind. Und so müssen wir uns auch nicht mehr vor unserer Sünde verstecken und müssen uns nicht mehr vor unseren Stürmen fürchten, wie die Jünger im Boot, weil Jesus da ist, unsere Sünde vergibt und unseren Sturm stillt. Und Gott stellt uns noch Fragen, aber immer aus Liebe und mit dem Ziel, dass wir die Beziehung zu ihm wieder neu genießen dürfen. Er stellt uns aber nicht nur Fragen, er wird sogar zur Antwort. Und deswegen können wir uns seinen Fragen wieder mutig stellen. Wenn du deine Beziehung mit Gott vertiefen möchtest, dann lass Gottes Fragen in deinem Leben zu. Und wenn du die Beziehung mit ihm vertiefen möchtest, dann schaust du auf seine Antwort, auf seinen Sohn am Kreuz. Amen. Vater, danke, dass du ganz ehrlich mit uns bist, dass du runterkommst, auf Augenhöhe gehst und uns einlädst zur Beziehung, ins Gespräch, dass du uns einlädst, unsere Sünde zu bekennen, unsere Zweifel beim Namen zu nennen, unsere Ängste zu sagen und dass du uns vor allem auch fragst, siehst du, wer hier mit dir im Boot sitzt? Und ich wünsche mir für mich, dass die Fragen, die du mir schon gestellt hast, dass ich die wieder neu anpacke und dass du mir hilfst zu verstehen, dass bei all dem, wo du Dinge in unserem Leben aufdecken möchtest, du letztlich auch schon längst vergeben hast und die Beziehung zu dir schon längst wiederhergestellt ist. Danke für deine Geduld mit uns und deine Liebe. Amen.